Unsere Top-Tipps für diese tollen Pferde und diese tollen Pferderassen sind: weniger ist mehr, das heißt gezielt und bedarfsgerecht füttern, die Grasaufnahme begrenzen, Heuqualität checken, und ich empfehle wirklich, eine Futterberatung gerne natürlich bei uns bei Cavallo erstellen zu lassen, eine individuelle Beratung zu nutzen, weil es sind einfach sehr sensible Pferde und es ist schade, wenn die dann wirklich Stoffwechselprobleme, Ekzem, Atemwegsprobleme und andere Symptome entwickeln, weil einfach der ganze Stoffwechsel mit den Bedingungen hier bei uns in der Dachregion überfordert ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heu, Hafer und Co., dem Pferdefutter-Podcast. Heute mit einem Wunschthema einer Zuhörerin, und zwar iberische Pferde, die Fütterung und Haltung und ihre besonderen Bedürfnisse, gerade bei uns in der Dachregion. Genau, herzlich willkommen, Jannika an meiner Seite. Schön, dass du mich wieder unterstützt.
Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich total auf die Folge, weil ich hatte nie so wahnsinnig viel Kontakt zu Iberern, muss ich sagen. Ich war einmal mit 16, glaube ich, oder 17, war ich in Andalusien und durfte da auf einer Hacienda Urlaub machen eine Woche. Und da bin ich mal ein paar Spanier geritten. Aber jetzt gerade hier eben bei uns, sowohl in Deutschland als auch hier in Tirol, hatte ich nie so Kontakt dazu. Aber ich darf seit jetzt mittlerweile 1,5 Jahren reite ich in Spanier mit. Und ich hätte nie gedacht, dass mir diese Rasse so viel Spaß macht. Weil eigentlich bin ich das gewöhnt. Ich komme ja eigentlich ganz klassisch von den Warmblütern. Pferde mit viel Schwung, groß, lang, langbeinig. Und dann saß ich das erste Mal auf diesem Spanier und habe mir gedacht, so, okay, läuft der gerade überhaupt einen taktklaren Schritt? Oder was macht er unter mir? Aber ich habe wirklich die Rasse lieben gelernt, und wenn man sich da ein bisschen drauf einstellt, und die sind so wahnsinnig wendig auch von der Hinterhand, und wenn die mal wirklich das Gewicht nach hinten nehmen und vorne in der Schulter ganz frei werden, dann ist das ein Reitgefühl, was ich auf einem Warmblut noch nicht erreicht habe. Liegt aber vielleicht auch an mir. Aber also ich habe die Rasse wirklich lieben gelernt. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist passiert.
Echt, oder? Ja, voll spannend.
Ja.
Da kann ich jetzt nicht so mitreden, aber mir geht's ähnlich. Ich war auch in Andalusien, auch ungefähr in diesem Alter, auf Urlaub. Und wir waren da natürlich auch reiten.
Mhm.
Aber eben, da geht man halt ausreiten, und mehr habe ich da natürlich nicht gemacht.
Ja.
Ja. Und ich glaube, in Sevilla, oder, ist da diese besondere...
Diese Pferdeparade quasi.
Fällt mir nicht ein. Ja, wie so bei der Wiener Hofreitschule, genau. In Sevilla ist doch auch diese bekannte, ich nenne es jetzt einfach Hofreitschule, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Ja, aber spanische Hofreitschule, das passt, glaube ich, eh. Also ich glaube, dass man die eh auch so nennt, oder?
Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das mega, war echt toll.
Okay, man merkt, wir sind keine Ibera-Profis.
Nein.
Aber wir bemühen uns. Und eben, die Rassen sind ja doch auch ein bisschen speziell und deswegen auch ein bisschen spezieller in der Haltung und in der Fütterung, wenn sie dann bei uns eben in der Dachregion sind. Und deswegen freue ich mich total auf unsere Folge heute.
Genau. Um jetzt ein bisschen Vertrauen zu schaffen, ich bin trotzdem immer noch geprüfte Ernährungsberaterin für Pferde, und da kenne ich mich schon auch aus Berlinsen Pferden aus, halt nicht beim Reiten.
Ja.
Genau. Ja, also viele von euch haben wahrscheinlich einen PAE, einen Lusitano, Andalusia oder anderes, eine andere spanische Pferderasse zu Hause, und haben vielleicht schon bemerkt, dass es eben besondere Herausforderungen mit sich bringt, diese Pferde bei uns, ich sage mal, gesund zu halten, auch vielleicht schlank zu halten. Und genau, deshalb widmen wir uns jetzt mehr diesem Thema. Ja, dann starten wir los.
Super. Starten wir direkt mal mit: was macht denn Ibera in Bezug auf die Fütterung besonders?
Ich glaube, da fangen wir am besten damit an, wo die Pferde herkommen. Wir haben uns das ja beide schon mal live angeschaut.
Mhm.
Das heißt, die Pferde, die sind ja eigentlich für karges, trockenes Klima gezüchtet worden in den spanischen Regionen oder auch in Portugal. Da gibt es eher nährstoffarme Böden. Da gibt es ja auch nicht so einen Grasbewuchs wie bei uns. Jetzt, wenn man da nach Tirol schaut, bei uns blüht es übrigens immer noch.
Mhm.
Und schöne, saftige, fette, grüne Wiesen. Das findet man da ja nicht. Und die Pferde haben aber auch einen starken Bewegungsdrang. Und es sind eben leichtfutterige Pferde. Das heißt, sie brauchen eigentlich verhältnismäßig wenig Energie für das, was sie an Leistung bringen können. Die wurden ja auch zur Arbeit gezüchtet. Working Equitation und so weiter in diese Richtung denken, dann kann man sich das gut visualisieren. Und deshalb haben sie auch einen sehr effizienten Stoffwechsel. Das heißt, sie verwerten das Futter extrem gut. Und deswegen neigen sie halt eben schnell auch zu Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel EMS, Hufrehe etc. Genau. Und das Ganze geht natürlich auch damit einher, die Pferde, die zur Arbeit gezüchtet werden und gerade auch zur Vieharbeit und so weiter, die werden auch so gezüchtet, dass die gut Muskulatur aufbauen können oder so richtige Muskelpakete werden. Und alles, was speziell ist, bringt natürlich auch spezielle Problematik mit sich. Das heißt, die haben auch natürlich ein gewisses Risiko für Muskelprobleme oder man sollte einfach darauf achten, dass die Muskulatur mit den essentiellen Nährstoffen optimal versorgt wird, damit die da perfekt arbeiten kann.
Du hast das Thema wenig Graswuchs in Spanien, Portugal schon angesprochen. Eben bei uns, gerade in Tirol, sieht es ja ein bisschen anders aus. In Deutschland ja zum Teil auch, obwohl da, wo ich herkomme, wo meine Eltern wohnen, in Rheinland-Pfalz, war ich im Sommer, als ich mal zu Besuch da war, ein bisschen erschrocken. Da sah es dann doch echt auch ein bisschen nach Wüste. Das war übrigens mein Hund mal wieder. Die hat sich also... Geräusche bei mir im Hintergrund sind meistens der Hund, der jetzt von seinem Vormittagsschlaf wieder aufgewacht ist und jetzt auch noch trinken möchte. Also ich entschuldige mich schon mal für meine Hintergrundgeräusche. Genau, also das war schon in der Pfalz ein bisschen steppenartig, muss ich ehrlich sagen, im Hochsommer, ein bisschen trockener. Da sah es dann schon fast nach Spanien oder Portugal aus. Aber das ist ja eigentlich nicht das Normale. Wie würde denn ein gutes Weidemanagement bei Iberern ausschauen?
Werbung.
Wenn du von unserem Pferdefutter-Podcast Heuhafer und Co. begeistert bist, dann würde ich dir auch den Podcast, der Pferde-Podcast von Jenny und Chris empfehlen. Denn in diesem Podcast, der wöchentlich erscheint, erhältst du wertvolle Tipps rund um das Training mit Pferden. Jenny erzählt von ihrem Haflinger ACDC und wie der aus dem Pferdekindergarten rein ins große Dressurviereck kommt. Die beiden sind sehr erfolgreich und Jenny teilt ganz offen alle Hoch- und Tiefs-Lektionen, die mal besser, mal nicht so gut funktionieren, verrät ihre Trainingstipps und vielleicht kannst du dir auch dafür das Training was mitnehmen. Dann hör rein in der Pferde-Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Du hast es jetzt ja schon super angesprochen. Also es geht darum, dass bei uns eigentlich zu viel Eiweiß und zu viel Energie, zu viel Zucker im Gras ist für diese Rassen. Und deswegen muss man eben das Weidemanagement anpassen. Das heißt, die Weidezeiten, die müssen begrenzt werden. Gerade dann, wenn jetzt zum Beispiel der Fructangehalt im Gras besonders hoch ist, also es wäre jetzt zum Beispiel am frühen Morgen oder je nach Wetterlage, auch wenn es jetzt nachts wieder kälter wird und unter 8 Grad hat in der Nacht, dann braucht es einfach Zeit, bis das Fructan im Gras am nächsten Tag wieder abgebaut wird. Also auf das sollte man achten. Dann könnte es sinnvoll sein, eine Fressbremse zu nutzen. Da kommen sehr stark oft Bedenken auf, ob das die Pferde nicht stört. Also ich finde, das ist halt immer ein Abwägen. Es gibt sehr, sehr viele Fressbremsenmodelle. Also man muss natürlich schauen, dass die perfekt sitzt. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Probiererei. Aber wenn die super sitzt, dann kommen die Pferde in der Regel gut damit klar und es ist für sie stressfreier, mit den anderen Pferden mit auf die Weide zu gehen, als allein im Stall zu stehen. Aber eben, das muss man natürlich individuell abwägen, ob es besser ist, die Pferde dann ganz drinnen zu lassen und eine alternative Auslaufmöglichkeit zu schaffen, eventuell mit einem anderen Pferd zusammen, dem das auch gut tut, oder ob man eine Fressbremse nutzen möchte. Und genau, also der Weidezugang, der muss einfach begrenzt werden oder eben gemanagt werden, sage ich mal. Und dann könnte man natürlich auch noch darauf achten, was wächst denn auf der Weide. Also ich kann natürlich auch bestimmte Saaten fokussieren, bestimmte Gräser eher meiden, wenn ich nachsehe. Aber das ist dann eher schon wieder für all jene interessant, die selber einen Stall haben oder wo jetzt wirklich zum Beispiel der Stall auf Iberia, Andalusia etc. ausgerichtet ist. Ja, wobei natürlich viele der anderen Pferderassen auch davon profitieren würden.
Ja, wir haben das tatsächlich bei uns im Stall, wo der Spanier steht, haben sich die Stallbesitzer dazu entschieden, dass die Pferde tatsächlich in der Sommersaison nur eine halbe Stunde pro Tag rauskommen auf die Wiese. Meistens macht es dann jeder für sich, beziehungsweise die, die das eigene Pferd ein bisschen länger draußen haben möchten und wo es die Pferde auch gut vertragen, was dann aber natürlich auch in der Verantwortung des Besitzers liegt. Die dürfen die Pferde nach dem Reiten natürlich nochmal auf die Wiese draufstellen. Aber grundsätzlich, also gerade bei unserem Spanier, schauen wir, dass der wirklich auch im Hochsommer oder in der Saison, wo die meisten Pferde dann bis zu 24/7 auf der Wiese stehen, dass der trotzdem nur eine halbe Stunde rauskommt. Eben, der hat, wie du es schon auch gesagt hast, auf dem Paddock haben sie 24/7 Raufutterversorgung im Heunetz und dann ist das Gras quasi nur als kleines Goodie mit dabei. Und so fahren wir aber echt sehr, sehr gut.
Finde ich voll gut, weil oft merkt man so, die Leute haben ein schlechtes Gewissen, wenn die das machen und das so reduzieren. Aber ich finde immer, es ist total super, weil so tut man der Gesundheit des Pferdes etwas Gutes und kann eben Problemen vorbeugen.
Absolut. Und wie erkenne ich denn, wenn mein Pferd doch mal ein bisschen zu viel Gras erwischt hat?
Ja, natürlich jetzt, wenn es jetzt so punktuell wäre, wäre das jetzt zum Beispiel ein Blähbauch oder eben natürlich Verdauungsprobleme. Aber grundsätzlich, wenn jetzt das Pferd dauerhaft zu viel Gras erwischt und überversorgt wird, dann würde man zum Beispiel das am Mähnenkamm zum Beispiel merken, dass da deutlich zunimmt oder eben Fettpolsterchen sich ansammeln. Da könnte man zum Beispiel den BCS, den Body Condition Score, ermitteln. Dazu gibt es übrigens bei Cavallo auch eine Anleitung, die ihr erhalten könnt. Dazu müsstet ihr uns auch am besten schreiben an podcast@cavallo.com, weil aktuell gibt es die noch nicht so zum Free-Download. Stellen wir aber gerne bereit. Und natürlich merkt man das auch, wenn das Pferd plötzlich ganz matt wäre oder es bei den Hufen heiß wird, pulsieren anfängt und so weiter. Da gibt es ja mehrere Warnzeichen, aber das ist dann schon eher wirklich, wie sage ich, Notsituation. Also grundsätzlich merkt man eigentlich, wenn ein Pferd zu viel hat, schon eher daran, dass es an Gewicht zunimmt, Fettpolsterchen einlagert und der Stoffwechsel so ein bisschen ins Wanken gerät und zum Beispiel das Pferd Mauke entwickelt. Das ist sehr häufig im Sommer der Fall. Also da bekommen wir regelmäßig Anrufe dazu. Das Pferd steht auf der Weide und jetzt bekommt es Mauke. Wie kann das sein? Und das liegt wirklich oft daran, dass die Pferde dann zum Beispiel einen Nährstoffmangel an Mineralstoffen etc. haben, aber eine deutliche Überversorgung an Proteinen und Energie und dann kommt das Pferd einfach nicht damit klar und die Haut übernimmt immer mehr Entgiftungsfunktion, der sie aber nicht gewachsen ist und ja, dann kommt es eben zum Beispiel zu Mauke und nebenbei eine überlastete Leber und Nieren. Genau, also da ist dann wirklich der ganze Stoffwechsel gestresst und das bemerkt man dann natürlich auch.
Jetzt geht's zu einem spannenden Thema und zwar Heufütterung für Iberia. Ich weiß nicht, Isabel, wenn du auch schon mal in Andalusien geritten bist, habt ihr da das Heu gesehen von denen? Weil ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal da unten war und das Heu gesehen habe, ich habe gedacht, das ist Stroh. Und ja, weil das ist nicht grün, wie es bei uns ist, sondern das ist sehr gelb, sehr strukturhaltig. Und aber klar, wenn man sich natürlich die Wiesen, nenne ich es jetzt mal, oder die landwirtschaftlichen Flächen in Südspanien anschaut, ja, woher soll das Heu grün sein, wenn das, was auf den Feldern wächst, auch eher sehr strukturhaltig und gelblich ist?
Absolut, mir ging es da genau gleich. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich da war, wusste ich das auch einfach noch nicht. Und es kam mir einfach komisch vor, dass die da nur Stroh zum Fressen bekommen.
Ja, das stimmt. Deswegen, was ist denn bei der Heufütterung für Iberer dann so wichtig bei uns in der Dachregion?
Ja, man ist ideal wäre natürlich, wenn die das Heu bekommen, quasi wie dort, aber das ist natürlich nicht möglich. Das heißt aber, man sollte darauf achten, dass man ein Heu wählt, das möglichst strukturreich ist, energiearm und Zucker, weil wir wollen denen ja eigentlich auch, so wie du jetzt gesagt hast, der hat 24/7 Heu. Deine Reitbeteiligung nenne ich es jetzt einfach mal.
Mhm.
Das ist natürlich nur möglich, wenn das Heu entsprechend aussieht, also wenn das eben energiearm ist, möglichst zuckerarm, weil sonst würde das Pferd das auch nicht vertragen. Also dann muss man auch den Heuzugang wirklich beschränken und entweder über Heunetze, die Menge reduzieren, über Zugangsbeschränkungen etc. gibt es ja viele Möglichkeiten. Es macht jetzt eben bei diesen Pferden auch wieder besonders Sinn, eine Heuanalyse anzufragen beim Lieferanten oder anfertigen zu lassen, damit man das optimal abstimmen kann. Es wäre ein Zuckergehalt von unter 10% ein Muss. Das ist grundsätzlich für alle Pferde eigentlich so. Aber jetzt bei den Iberern und so weiter, bei den spanischen Pferderassen wäre tatsächlich ein Zuckergehalt von 6-8% anzustreben. Das ist wie bei allen stoffwechselbelasteten Pferden auch. Und das ist wirklich schwer zu schaffen, muss man dazu sagen. Es gibt aber mittlerweile Anbieter, die speziell Heu eben anbieten, wo sie das schon ausloben. Und die liefern dann meistens auch Analysen mit. Und der Energiegehalt sollte auch eher gering sein, also bei einem Megajoule-Gehalt von 6 oder drunter an der verdaulichen Energie wäre gut, weil dann können die einfach mehr fressen. Also je geringer der Energiegehalt, desto mehr Menge können sie natürlich zu sich nehmen. Aber das macht auch Sinn, das dann wirklich individuell berechnen zu lassen in einer Rationsberechnung, Futterberatung, weil natürlich je nachdem, wie viel das Pferd arbeitet und wie es gehalten wird, unterscheidet sich der Energiebedarf des Pferdes. Also das kann man jetzt eben natürlich nicht ganz pauschal sagen. Ja, der Rohproteingehalt des Heus muss auch passen. Der sollte auch nicht zu hoch sein, weil man sonst wieder in eine Proteinüberversorgung geraten. Und wichtig für eine gesunde Verdauung wäre eine gute Faserlänge. Also es gibt, ich habe jetzt nämlich vor kurzem, das sage ich, kommt daher, ich habe vor kurzem gesehen, dass so Heuersatz angeboten wird, wo dann so 3 Zentimeter Heu angeboten wird. Das war eben auch extra energiearm und proteinarm. Es macht keinen Sinn. Also so, das ist nicht gut für die Verdauung. Man sollte schon schauen, dass man trotzdem wirklich ein Heu kauft und nicht irgendwelche Heuhäcksel. Das kann nämlich zu Problemen führen. Genau, also zusammengefasst kann man sagen, ein später Heuschnitt wäre zu bevorzugen von eben proteinarmen, zuckerarmen Wiesen und ja, da beim Einkauf darauf achten, dann kann man sehr viel Gutes tun.
Und wenn das Heu doch mal zu energiereich ist?
Dann könnte man beispielsweise einen Teil der Ration tatsächlich, wie du vorher angesprochen hast, durch Stroh ersetzen. Allerdings muss man da jetzt wieder aufpassen, Stroh ist zum Beispiel nicht gut für Pferde, die Magenprobleme haben und Stroh ist schwer verdaulich, das muss man beachten. Deshalb sollte man nur einen Teil der Ration ersetzen, also auf eigene Faust vielleicht auch wirklich nur ein Drittel der Ration oder ein Viertel der Ration mit Stroh ergänzen. Und Achtung, beim Stroh würde ich tatsächlich Biostroh kaufen. Und da müsst ihr sehr genau auf die Qualität achten, weil Stroh ist leider oft mit Schimmelpilzen belastet. Also wenn ihr da so schwarze Pünktchen und Flecken findet, dann ist es schlecht. Das wird oft am Feld auch einfach liegen gelassen, dann regnet es drauf und dann natürlich ist schon nicht so gut. Also da wirklich darauf achten, dass es ein Futterstroh ist, möglichst Bio-Qualität. Ich weiß, es ist schwer zu bekommen, aber wenn ihr da schlechte Qualität kauft, dann lasst es besser. Genau, sonst wäre noch eine Alternative, das Heu einzuweichen. Aber auch das ist natürlich mit Vorsicht zu betreiben, weil da gibt es natürlich auch immer Gefahrenquellen etc. Und das ist auch nicht so leicht umsetzbar in den Stellen. Also ich glaube, das Beste ist wirklich, energiearmes Heu zu kaufen. Und das ist dann wahrscheinlich sogar die einfachste Variante.
Jetzt haben wir das Thema Heu ausreichend beleuchtet. Dann kommen wir jetzt nochmal kurz zum Thema Nährstoffbedarf und Ergänzungen. Kann man pauschal sagen, dass Iberer was brauchen oder irgendwas nicht brauchen?
Ja, sie brauchen definitiv, wie auch unsere anderen Pferde, Mineralstoffe und Vitamine, aber eben nicht in der gleichen Menge. Das heißt, es ist wichtig, dass man hier wirklich eine bedarfsgerechte Mineralstoffversorgung fokussiert, in Ergänzung zur Heuanalyse optimalerweise. Und wichtig ist für die eben auch, dass sie die Aminosäuren, die essentiellen, wirklich über das Futter gestellt bekommen, wie beispielsweise Lysin und Methionin. Also die würde ich auf jeden Fall über das Futter ergänzen. Magnesiumgehalt wäre zu prüfen, auch im Hinblick eben auf die Muskulatur und das Nervenkostüm, also den Nerven. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Und genau, Selen ist auch natürlich so ein Punkt, gerade wenn man nährstoffarmes Heu hat oder auch gerade eben bei uns auch in der Dachregion ist ja oft sehr wenig Selen im Heu enthalten. Das heißt, das Selen müsste man auf jeden Fall auch über das Futter ergänzen, genauso wie Vitamin E. Aber da eben bitte auf die Dosierung achten. Was die Pferde meistens nicht brauchen, sind große Mengen an Müsli. Also Fertigmüsli, da meine ich jetzt wirklich eben so Mischungen mit auch Zucker drin und allen möglichen Getreide oder große Mengen an reinem Getreide, jeden Tag ein halbes Kilo Mesh und sonstige Obstsorten etc. Also das ist denen auch schnell zu viel. Man soll wirklich schauen, dass man die einfach quasi karg ernährt und ihnen trotzdem die Nährstoffe bereitstellt. Auch jetzt große Ölmengen etc. brauchen die meistens nicht, weil die eben durch das Raufutter gut mit Energie und Proteinen versorgt werden. Genau, also ich rate da wirklich, die Fütterung bedarfsgerecht zu gestalten und dann kann man da wirklich vielen fütterungsbedingten Problemen vorbeugen, kann die Pferde gut und lange gesund halten.
Also wie immer können wir sagen, lieber analysieren und gezielt ergänzen als zu viel auf einmal oder unbedacht was füttern.
Ganz genau. Also die spanischen Pferderassen und portugiesischen Pferderassen reagieren einfach sehr sensibel und zeigen das dann auch zum Beispiel mit Juckreiz, eben Mauke und verschiedenen Dingen. Also deswegen einfach Analyse machen lassen und eine Futterberatung nutzen.
Okay, dann noch kurz zu einem Thema und zwar Futterumstellung beim Import, weil ich würde sagen, dass viele von den Iberern tatsächlich in Spanien oder Portugal geboren sind und dann meistens als, ja, ich würde mal sagen, dreijährige vielleicht sogar eher, dann zu uns kommen. Tatsächlich den Wallach, den ich mitreite, den hat die Besitzerin auch unten angeschaut und ist zu ein paar Pferdestellen hingefahren und wusste, sie möchte ein spanisches Pferd, hat ein paar gute Adressen bekommen und eben hat dann einmal eine Woche Urlaub in Andalusien gemacht und ist verschiedene Gestüte abgefahren. Eigentlich auch eine total schöne Sache. Und eben hat sich dann für ihren Wallach entschieden und musste sich dann natürlich auch erstmal mit dem ganzen Thema Import, wie kommt das Pferd von Spanien zu mir, wie geht es dann alles weiter, wie kommt er mit der Umstellung klar, erstmal beschäftigen. Und Thema Futter, wie wir ja auch schon vorhin gesagt haben, ist dann sicherlich ja auch ein großer Teil. Was muss ich denn beachten, wenn ein Iberer aus Spanien oder Portugal zu uns kommt?
Das ist ein wichtiger Punkt, aber der wird tatsächlich, glaube ich, oft unterschätzt. Und dann ist man ja auch schon so damit beschäftigt, zu schauen, eben wie das Pferd raufkommt, welchen Transport nutzt man etc., wie handelt man das alles, dass man vielleicht das Fütterungsthema auch ein bisschen vergisst. Dabei wäre es ganz wichtig, weil die Pferde, die haben ja für dieses Jahr ganz viel, also die haben ja Stress bei dem Transport. Dann kommen sie in einen neuen Stall, das ist wieder Stress. Dann haben sie plötzlich ein anderes Klima, wie wir ja schon angesprochen haben. Sie bekommen dann anderes Futter. Sie haben einen neuen Besitzer, sehen jeden Tag andere Menschen. Es ist ein anderer Tagesablauf. Also da kommt ja ganz viel Neues auf die zu. Das heißt, wenn wir die Fütterung möglichst sanft umstellen, dann tun wir denen schon was Gutes. Ich würde deshalb empfehlen, möglichst ein Heu aus Spanien mitzunehmen. Also da wirklich zu fragen, ob man denen ein paar Ballen abkaufen kann und die auch rauf transportiert. Dann könnte man nämlich dem Pferd hier bei uns erstmal das Heu wie gewohnt weiterfüttern und im nächsten Schritt dann das Heu mit unserem Heu mischen, um wirklich eine langsame Futterumstellung erwirken zu können. Das wäre für die Verdauung super und für den gesamten Stoffwechsel. Dann, wenn die Pferde dort jetzt wirklich Kraftfutter oder Mineralfutter bekommen haben, dann kann man auch fragen, ob man das einfach für eine Woche oder zwei noch mitnehmen kann, um dann auch wirklich bei uns langsam umstellen zu können und vielleicht wirklich parallel zum ganzen Import schon eine Futterberatung in Anspruch zu nehmen, dass, wenn das Pferd da ist, man möglichst schon alles da hat und das dann stressfrei machen kann, weil da hat man dann doch viel um die Ohren. Man muss sich um das Pferd kümmern, denn ist alles für einen selber ja alles neu. Und dann ist es natürlich fein, wenn man das Thema Fütterung schon geklärt hat, weil man dann natürlich auch das Kraftfutter langsam über mehrere Tage umstellen würde. Das ist übrigens eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen, wie man das macht. Also man nimmt einfach die bisherige Futterration und misst zuerst zum Beispiel ein Viertel des neuen Futters dazu, reduziert dann jeden Tag einen Teil des alten Futters, ergänzt ihn mit dem neuen Futter, sodass man über so etwa 5 Tage dann bei der neuen Futterration angekommen ist. Also am 5. bis zum 7. Tag füttert man dann nur noch das neue Futter und das alte hat man ausschleichen lassen. So wäre das optimal. Und wenn das Pferd dann hier ist, könnte man nach wenigen Wochen, also so 6 bis 8 Wochen, auch eine Blutbildanalyse anfertigen lassen, um dann wirklich den Nährstoffbedarf oder die optimale Nährstoffversorgung nochmal zu checken, zu schauen, wie hat das ganze System das jetzt alles mitgemacht und wo könnte man noch optimieren oder noch ansetzen. Genau. Was ich auch ganz gerne empfehle, weil es eben so viel Stress mit sich bringt, ist, dass man vor dem Transport schon Nervenkräuter füttert, wie wir sie auch im Sortiment haben, einfach um das Ganze für das Pferd etwas stressfreier zu gestalten. Oder eben auch die Verdauung durch Kräuter oder beispielsweise Lebendhefe zu unterstützen, sodass die ganze Umstellung besser verkraftet. Das könnte man parallel noch machen und das wäre jetzt noch ein Zusatztipp. Genau.
Super. Ich würde sagen, wir sind schon ganz schön weit in unserer Folge und haben schon viel über die Iberer lernen dürfen und über die Fütterung rund um das Thema. Isabel, kannst du uns noch mal ein kurzes Fazit geben?
Ja, gerne. Also unsere Top-Tipps für diese tollen Pferde und diese tollen Pferderassen sind: weniger ist mehr, das heißt gezielt und bedarfsgerecht füttern. Die Grasaufnahme begrenzen, sei es jetzt von der Zeit her oder mittels Fressbremse. Heuqualität checken. Wirklich eine Analyse anfertigen lassen, um dann die Menge optimal einstellen zu können und eben dann die Nährstoffe gezielt ergänzen zu können. Das macht wirklich Sinn bei diesen Pferden, das fundiert zu machen und nicht einfach nach Gefühl mal zu testen. Und ja, ich empfehle wirklich, eine Futterberatung gerne natürlich bei uns bei Cavallo erstellen zu lassen, eine individuelle Beratung zu nutzen, weil es sind einfach sehr sensible Pferde und es ist schade, wenn die dann wirklich Stoffwechselprobleme, Ekzem, Atemwegsprobleme und andere Symptome entwickeln, weil einfach der ganze Stoffwechsel mit den Bedingungen hier bei uns in der Dachregion überfordert ist.
Ja, super, danke Isabel. Das war echt eine total schöne und informative Folge. Und genau, wir hoffen, dass es vielen was gebracht hat. Und ja, wie gesagt, also ich muss sagen, ich bin mittlerweile echt totaler Fan von den Spaniern, eben weil sie so sensibel und so leistungsbereit sind. Und den Wallach, den ich mitreite, der hat auch immer Lust mitzuarbeiten. Das kenne ich von meiner eigenen Stute, habe ich das nicht immer so spüren dürfen. Aber die haben echt immer total Lust, auch vor allem echt mit Menschen zu arbeiten. Und es ist eine ganz, ganz tolle Rasse, ganz tolle Pferde. Und am witzigsten finde ich, wir haben ja doch bei uns in Tirol echt immer viel Schnee und auch bei uns am Stall viel Schnee. Und wenn man sieht, wie viel Spaß so ein Spanier eigentlich dann auch im Schnee hat. Das ist echt.
Ja, mega.
Das hat der sich, glaube ich, niemals gedacht, weil eben der ist, bis er dreijährig war, auch in Spanien groß geworden. Und ja, jetzt ist er richtiger Alpenspanier geworden.
Sehr cool. Ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörerin, die uns das Thema eingereicht hat, heute zugehört hat oder sich das noch anhört. Und an alle anderen, ihr könnt gerne auch eure Themen einreichen an podcast@cavallo.com und dann werden wir uns bemühen, eine Folge eurem Thema zu widmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Unser Podcast erscheint alle 2 Wochen am Donnerstag.
Genau, auch von mir danke und bis zum nächsten Mal.